Herzlich willkommen zum 5. Podcast Sustainable mit
Friederike
und Jens. Wir begrüßen euch recht herzlich zum heutigen Podcast und sagen jetzt vorweg, auch wie die nächsten Male, dass wir praktisch unbezahlte Werbung machen. Das heißt, wir werden vielleicht mal den anderen Shop erwähnen, die eine oder andere Firma, aber bekommen dafür nichts. Also kein Geld und machen unbezahlte Werbung. Und das ist ein Hinweis, den wir jetzt immer vorweg schicken werden. Ist richtig, oder?
Genau, wir erzählen nur darüber, was wir halt selber cool finden. Und das geht natürlich schlecht ohne Nennung.
Genau. Und unsere Themen sind diesmal Mobilität. Wir hatten es auch schon öfter, glaube ich, erwähnt gehabt. Urban Gardening, das war auch schon öfter mal ein Thema gewesen. Und Nachhaltigkeit beim Kauf, beim Einkauf, was da so zu machen ist. Wir hatten uns im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber unterhalten. Du hattest da schon wieder was genannt gehabt, was ich nicht kannte. Was war denn das mal, Friederike?
Ich habe jetzt den Shop entdeckt mit Ecken und Kanten. Den hatte jemand bei Nemann.de gepostet. Dann habe ich mal draufgegangen und da findet man Sachen, die so kleine Fehler haben. Es kann irgendwie ein T-Shirt sein oder eine Tasche oder Kosmetik oder alles, ne? Alles Mögliche. Und das kann man da kaufen, weil das halt Ausschussware ist, weil da irgendwas dran ist. Aber alles von, also alles, was nachhaltig produziert ist, also von irgendwelchen nachhaltigen Marken. Und das finde ich richtig cool.
Also der Name scheint Programm zu sein. Also, und hast du schon mal da was bestellt?
Ja, wir haben jetzt wie nennt man das? Kaffeekessel? Oder Wasser aufbrühst mit so einem Thermometer dran, weil mein Mann immer jetzt, er wird irgendwie zum Kaffeespezialisten, jetzt weiß, okay, du musst in einer bestimmten Temperatur das Wasser drüber schütten oder so. Ne? Das ist halt so ein Luxusprodukt, aber da gibt's auch ganz viel, was man vielleicht wirklich gebrauchen kann.
Okay, spannend. Und du hattest noch was genannt, was ich total interessant fand. Da geht es aber nicht an sich um den Kauf, sondern eher um die Reparatur. Du hattest da was genannt gehabt, was ich mal gehört hatte, aber du hast es ganz neu entdeckt, auch für dich, oder?
Genau, ich habe ein paar Sportschuhe, so Adidas-Sneaker, die ich super cool finde. Ich hatte mir gleich doppelt gekauft, weil ich die so schön finde, auch wenn ich eigentlich Adidas nicht unterstützen will. Auf jeden Fall sind beide Paare am rechten Schuh kaputt gegangen, oben am Stoff, an der genau gleichen Stelle. Wie das wohl kommt, frage ich mich. Auf jeden Fall dachte ich, okay, jetzt brauche ich neue Turnschuhe. War schon auf der Suche, war schon auf so einem Second-Hand-Markt, habe aber keine gefunden. Heute bin ich durch Zufall auf, ich glaube, es heißt Rescue Sneaker gestoßen. Die sind, glaube ich, auch in Berlin. Und die reparieren halt auch so Turnschuhe. Normalerweise bringe ich mir meine Lederschuhe zum Schuster und die machen eine neue Sohle drauf oder nehmen meine Naht nach. Aber so Turnschuhe dachte ich, das geht gar nicht so. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt jemanden, der das so macht. Und da wollte ich jetzt einfach die Schuhe mal hinbringen und dann einfach reparieren lassen, anstatt neue zu kaufen. Also ich bin ganz gespannt, vielleicht kann ich dann beim nächsten Mal berichten, wie es gelaufen ist.
Ja, sehr spannend. Also ich habe jetzt zunehmend so auf Flohmärkten auch gesehen, dass da auch viele so Schuhe verkauft werden, wobei ich mich, also auch Sneaker, die auch neu aussehen, wo ich mich dann immer so ein bisschen wundere und denke, Mensch, wo kommen die denn her? Und sind das sozusagen dann echte? Natürlich gibt es da kein Zertifikat dafür, ist auch kein Preisschild dabei oder so. Aber das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen und aber Sneaker Rescue ist natürlich was Tolles. Also wenn du Schuhe hast, die du auch gern magst, die bequem sind und sie nicht wegwerfen musst, sondern sie dann einfach noch längere Zeit halten. Genau, spannend, sehr spannend. Was haben wir noch eigentlich? Wir haben ja eben auch nochmal vorab gesprochen gehabt jetzt zum Thema Urban Gardening, was uns ja wirklich weiterhin sehr beschäftigt. Wie sieht's aus auf eurem Balkon beispielsweise?
Ja, den Balkon mussten wir leider räumen, weil der gestrichen werden sollte und abgedichtet. Das heißt, ich musste meinen Permakultur-Mini-Wald entfernen und andere Möglichkeiten finden. Steht jetzt im Hinterhof, wo es viel zu schattig ist. Von daher bin ich da ein bisschen traurig, aber ich habe jetzt gehört, dass es doch schon Samstag soweit ist und ich die Sache wieder draufstellen kann. Mal gucken, was man dann noch so retten kann, ob da noch was kommt. Aber ja, dieses Jahr habe ich ja mit Schwarzerde gearbeitet, die ich selber produziert habe. Ich habe Würmer in die Töpfe getan, wenn die groß genug waren. Das hat es richtig viel gebracht. Und dieses Jahr sind die Pflanzen einfach so viel besser gekommen, obwohl es wirklich heiß war und es ein Südbalkon ist. Und ich da leider noch keine Verschattung einrichten konnte, hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
Mhm. Ja, und da fällt mir noch diese Richtigstellung an, die ich mal bringen wollte zum Thema Nudelwasser. Das wir hatten das auch mal genannt gehabt, dass mit Nudelwasser auf keinen Fall gegossen werden darf. Also es kann schon damit gegossen werden. Ich glaube, bei Zimmerpflanzen würde ich tatsächlich ein bisschen aufpassen weiterhin, weil die ja nicht unbedingt zu groß sein müssen oder der Topf nicht so groß ist. Bei Pflanzen draußen ist es nicht schlimm. Also ich habe es auch nochmal nachgelesen, also es sind Mineralien drin dann im Wasser, wenn da praktisch dann Salz drin ist und das sozusagen gelöst ist, das Salz. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Also es ist wahrscheinlich einfach, es ist ja kein Wasser, was pur aus purem Salz besteht, sondern da ist eben eine Prise drin oder ein bisschen. Mhm. Und das hat dann keine Auswirkungen, genau. Also das könnt ihr auch verwenden. Oder Reiswasser oder anderes Wasser, was ihm so anfällt. Genau. Aber Urban Gardening ist ja auch so das Stichwort jetzt für die Prinzessinnengärten. Also Prinzessinnengärten in Neukölln, die ja praktisch immer größer werden. Also sie haben ein riesiges Grundstück auf einem alten Friedhof und ist jetzt ja auch gar nicht so weit von uns entfernt. Da waren wir jetzt ja auch schon öfter. Was ist dein Eindruck, Friederike? Wie findest du das?
Ich finde das richtig cool, weil dieser neue Standort von den Prinzessinnengärten hier in Berlin ist direkt an der Hermannstraße, die für alle nicht in Berlin sind, nochmal kurz erklärt, ziemlich voll ist, drei Spuren Autos, total laut, total voll und wuselig. Und dann von da aus geht man dann auf diesen Friedhof und wenn man ein Stückchen weitergeht, ist auf einmal super ruhig, da ist niemand. Da sind total tolle Hochbeete. Wir gehen da ganz oft in der Mittagspause hin und gucken, was gerade wieder reif ist. Wir pflücken natürlich nichts, weil wir auch nicht mithelfen. Aber einfach da zwischen diesen Bäumchen und den Hochbeeten zu sitzen, ist einfach ja, die pure Entspannung. Allein, weil du hörst da einfach überhaupt gar keinen Autolärm und nichts. Also es ist wirklich total schön.
Ja, und es gibt auch die Möglichkeit zu mithelfen. Also es passt bei uns leider zeitlich nicht, aber es gibt da mehrere Tage, wo dann auch Interessierte mithelfen können und natürlich dann auch miternten können. Und es sind da so viele Hochbeete entstanden und da wächst so viel. Wahnsinn. Also wenn ich an diese Artischocken beispielsweise denke, also wie groß die sind, Wahnsinn. Und wie viel dort wächst. Also es wurden auch Obstbäume angepflanzt und so weiter. Ja, es wird immer größer und immer schöner. Und es gibt ja den alten Standort noch von den Prinzessinnengärten, den es, glaube ich, jetzt bis Ende des Jahres noch geben wird in Kreuzberg. Der ist eben viel, viel kleiner. Also im Vergleich jetzt zu dem neuen Standort, da haben die wirklich richtig, richtig viel Potenzial. Genau, mal sehen, was daraus wird. Also es bleibt da spannend und ja, wir können es nur wärmstens empfehlen. Genau. Ein großes Thema für uns ist immer noch Mobilität, jetzt gerade in der Stadt. Das wäre das nächste Thema, was wir mal besprechen würden. Wir haben uns jetzt ja auch im Vorgespräch schon dazu unterhalten, Friederike, aber was meinst du jetzt so, geht es in die richtige Richtung? Also wir hatten das heute Morgen tatsächlich schon mal, glaube ich, dazu gehabt. Also hast du das Gefühl, dass es da doch bei der Mobilität jetzt vielleicht schneller geht als erwartet?
Es klingt jetzt sehr optimistisch, aber ich habe schon das Gefühl, dass so langsam so die Bahn ins Rollen kommt. Ne? Also ich bin jetzt letztens eine Strecke gefahren, wo hier diese gesicherten Radstreifen sind. Super breit, so breit wie eine normale Autospur. Und da fährt es sich so entspannt und so cool. Da habe ich gedacht, wow, also ich war richtig begeistert, es hat richtig viel Spaß gemacht.
Aber ganz kurz, das war in Berlin, oder?
Das war tatsächlich in Berlin. Da gibt es eine Strecke, das Blöde ist, wenn man da rausfährt, also, ne, das ist halt ein Straßenabschnitt. Und davor und dahinter ist es nicht so sicher. Aber dieses Stück ist einfach super entspannt, es hat richtig Spaß gemacht. Dann sehe ich immer mehr Fahrradständer, die von der Stadt aufgestellt werden, was ich super finde. Ich habe das Gefühl, es tut sich tatsächlich ein bisschen was. Es ist noch langsam, es ist noch nicht so schnell, wie ich das möchte. Natürlich möchte ich, dass sofort alles, irgendwie mehr Fahrradstraßen sofort erklärt werden und so weiter und so fort. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sich da was tut und dass es so lange in Gang kommt und es dann immer schneller wird. Also ich bin da tatsächlich super optimistisch.
Mhm. Du hattest ja auch was geteilt gehabt bei Twitter zum Thema Lastenräder. Das fand ich auch ganz interessant, also wie das in Deutschland aussieht. Ne? Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz da was zu sagen.
Mhm. Ich habe einen Artikel, ich weiß nicht, in welcher Zeitung der war, habe ich geteilt, wo es darum ging, dass es immer mehr Lastenräder gibt, also dass es quasi durch die Decke geht, der Kauf von Lastenrädern, obwohl dafür ja eigentlich nicht viel gemacht wird. Ne? Also die Infrastruktur ist eigentlich jetzt noch nicht so da. Also wenn ich mit dem Lastenrad über so einen normalen Berliner Radweg fahre, dann ist es danach kaputt. Aber trotzdem werden Lasträder sehr stark nachgefragt, weil es einfach, wenn die Infrastruktur stimmen würde, einfach wahnsinnig praktisch ist. Und es macht wirklich Spaß. Oder auch, wir haben jetzt auch ein Lastenrad im Kiez, was man sich einfach kostenlos ausleihen kann. Oder wenn wir mal beim Baumarkt Sachen kaufen, kann ich mir beim Baumarkt das Baumarktlastenrad ausleihen und die Sachen dann nach Hause fahren. Also ein Auto in der Stadt, also zumindest in Berlin, wird immer überflüssiger. Mhm. Also auch wenn ich mal was transportieren muss, kann ich mir halt irgendwie ein Lastenrad organisieren und muss gar nicht mehr ins Auto steigen. Und das finde ich richtig cool.
Ich habe immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn wir über Lastenräder sprechen dann auch, weil ich unser Lastenrad zu selten fahre. Aber ich sollte es auch öfter fahren, aber ich bin da tatsächlich auch manchmal ein bisschen bequem und fahre dann lieber Bus und Bahn, weil ich aber auch weiß, dass die Strecken, die ich fahren müsste, nicht unbedingt so geeignet sind fürs Lastenrad, weil es ein bisschen breiter ist und weil ich auch weiß, dass bei uns in der Nähe beispielsweise der Radweg zu schmal ist für unser Lastenrad und dass es dann echt schwer ist. Aber wir hatten vorhin auch mal darüber gesprochen, also Lastenräder könnten natürlich also vieles ersetzen, aber ich glaube auch, dass es vielleicht sogar dahin geht, dass irgendwann Autokonzerne auch vielleicht mal Lastenräder verkaufen werden. Das könnte ja sein. Also würde ich mal vermuten, wenn das wirklich ein Geschäft wird. Glaubst du, dass irgendwie so Lastenräder so eine dauerhafte Sache sind? Also, oder anders gefragt, also glaubst du, dass zum Beispiel E-Scooter oder so, dass die jetzt Lastenrad ersetzen könnten?
Das glaube ich nicht, dass jetzt ein E-Scooter jetzt so ein Lastenrad ersetzt. Also man sieht das ja auch in Niederlanden und in Dänemark. Da ersetzt so ein Lastenrad ganz locker ein Auto für viele Familien. Und das gibt's da schon seit Ewigkeiten. Und es funktioniert einfach gut, ne? Also Fahrradfahren ist einfach, wenn die Infrastruktur stimmt, einfach eine super Sache. An so einem Fahrrad kann nicht so super viel kaputt gehen. Das kann man gut auch selber reparieren. Gerade wenn es jetzt keinen E-Antrieb hat oder so, ist das ja einfach eine Sache, das kann man alles super selber machen. Man hat nicht diese Parkplatzproblematik. Also natürlich gibt es dann zum Beispiel in Utrecht jetzt dieses unfassbar große Fahrradparkhaus mit über 12.500 Plätzen fürs Rad, wo man sein Fahrrad auch sicher abstellen kann, was hier ja noch nicht so der Fall ist. Ne? Also hier traue ich mich gar nicht in ein teures Rad zu kaufen, weil ich Angst habe, dass es geklaut wird. Aber wenn es mehr solche Sachen gibt, also warum muss ich was Neues erfinden, wie ein E-Scooter oder so, wenn es ja die Lösung mit dem Fahrrad schon längst gibt? Also das leuchtet mir noch nicht so ganz ein.
Genau, also das war jetzt natürlich eine Frage, wo ich auch die Antwort erwartet hatte, die du jetzt gesagt hast. Also ich glaube, ein Lastenrad kann schwer ersetzt werden. Also ich glaube tatsächlich, dass Lastenräder noch anders werden, noch schicker werden, noch mehr Sicherheit vielleicht bieten und ähnliches. Aber ich glaube eben auch, wenn wir dahin kommen, und das ist ja auch irgendwie auf allen Bildern, glaube ich, aus den Niederlanden zu sehen, wenn ihr den richtigen Leuten folgt bei Instagram, Twitter und so, dann seht ihr es eben auch, wie das funktioniert, das Radfahren. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen das auch gesehen, dass da wieder eine deutsche Journalistin war in Niederlanden, das war die Einzige, die den Helm getragen hat. Alle anderen trugen keinen Helm, die da fahren und verletzen sich immer auch nicht. Also natürlich wird auch mal da was passieren, klar. Das will ich gar nicht sagen, dass es nicht so ist, aber es passiert eben ganz oft nichts, weil einfach viel Rücksichtnahme da ist und Fahrräder dann tatsächlich oft das Stadtbild dominieren und da einfach dann weniger passiert als bei uns. Und mal schauen, wie es bei uns wird. Aber Lastenräder, also ich glaube wirklich, dass es dahin geht, dass sie einfach anders noch werden, dass sie noch mehr können, vielleicht, klar, Elektromotor haben oder auch nicht, aber dass es einfach, dass es noch bequemer wird, dann was zu transportieren oder Kinder oder Haustiere oder was auch immer. Das wird wahrscheinlich dann immer besser werden. Ich habe gerade gestern auch was Interessantes noch dann zum Thema E-Scooter gehört. Da hatten wir vorhin auch drüber gesprochen gehabt, dass E-Scooter vielleicht gar nicht das Problem sind, sondern wahrscheinlich eher die Autos, die schon vorher da waren. Und E-Scooter in Berlin, also hast du das Gefühl, dass E-Scooter alles hier praktisch irgendwie alles zubauen oder alles hier bei uns, also direkt vor der Tür beispielsweise, hast du das Gefühl, dass da die vielen E-Scooter, die jetzt hier bei uns vor der Tür stehen, dass sie uns behindern?
Also diese Parkdiskussion finde ich ein bisschen albern. Dann wird sich darüber beschwert, dass hier die Mietfahrräder oder die E-Scooter irgendwie rumstehen und das Stadtbild verschandeln. Und dann gucke ich die Straße rauf und runter und ich sehe nur Autos. Ja, also wenn sich Autofahrer so darüber aufregen, dass überall E-Scooter und Fahrräder auf dem Bürgersteig stehen, dann könnte man einfach sagen, ja okay, dann dürfen die überall da parken, wo sonst ein Auto parkt. Problem gelöst für mich, ne? Also dann stehen die halt da, wo normalerweise ein Auto das Stadtbild verschandelt. Also die Diskussion finde ich irgendwie so ein bisschen, ja, müßig, ne? Weil, naja, ich sehe überall nur Autos.
Ja, denke ich eben auch. Also ich kann wirklich diesen Kommentar jetzt nur empfehlen von Lorenz Marold vom Tagesspiegel jetzt aus Berlin bei Radio 1 gestern, wo es wirklich darum ging, also dass das E-Scooter nicht das Problem sind, sondern an sich ja die Autos, die schon vorher da waren und dass dadurch so wenig Platz gibt. Also ihr müsst euch ja nur vorstellen, oder die Bilder aus den 50er Jahren euch anschauen, wie es da irgendwie aussah, britisch in deutschen Innenstädten und da gab es eben deutlich weniger Autos und eher ja andere Geschichten, wie auch noch Fuhrwerke und so weiter. Genau, also ich glaube schon, dass das ein Zwischenschritt ist mit den E-Scootern, aber ich glaube auch, dass das es weniger Autos geben wird und da gibt es ja auch in Berlin jetzt Überlegungen dazu, dass zum Beispiel die Parkgebühren, diese Parkraumbewirtschaftung, dieser tolle Name ist einfach wunderbar, dass das sich verändern wird, dass einfach die Parkgebühren erhöht werden in der Innenstadt und das wird sicher dazu führen, dass es da auch weniger Autos gibt. Also da bin ich auch ganz, ganz optimistisch. Genau, was haben wir noch? Also du hattest gestern, glaube ich, von dieser Zukunftsutopie gesprochen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also wir hatten darüber gesprochen. Ich weiß schon, dass wir darüber gesprochen hatten, aber ich war mir nicht ganz sicher, woher das nochmal kam. Kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen? Bitte.
Ich bin ja Psychologin und ich beschäftige mich natürlich jetzt auch damit, okay, wie kann man denn die Gesellschaft, also wie schafft man das in der Gesellschaft, eine Gesellschaft zu bauen oder zu entwickeln, die nachhaltig ist? Und wie kann man das kommunizieren oder was treibt Leute eigentlich dazu an, was zu verändern? Und momentan, wenn man über den Klimawandel spricht oder über wie muss alles sein, dann höre ich immer nur die Geschichte von wir dürfen das nicht mehr, wir dürfen dies nicht mehr und das geht nicht und das geht nicht und das darfst du nicht und jenes nicht. Und da steht immer alles, was man nicht darf und sonst geht die Welt unter. Also wir haben total tolle Vorstellungen, wie die Welt untergeht. Das ist kein Problem, da gibt es viele Filme drüber. Aber wie könnte es denn sein, wenn wir es schaffen? Ne? Also wie sieht denn die Welt in 50 Jahren aus, wenn wir davon ausgehen, dass wir es geschafft haben? Dass wir die Katastrophe abgewendet haben? Wie leben wir denn dann? Also wie schön kann das sein, wenn ich mir vorstelle, wir haben Städte, die sich selber versorgen, die total grün sind, wo wenig Autos sind, wo die Kinder auf der Straße spielen, wo Leute nicht 40 Stunden arbeiten müssen, sondern sich auch mehr wieder in die Gemeinschaft einbringen, sich vielleicht auch teilweise selber versorgen, wo die Wirtschaft dem Gemeinwohl wieder dient. Ne? Das ist ja eigentlich auch in unserer Verfassung festgeschrieben, dass die Wirtschaft dem Gemeinwohl dient, ne, und das einfach auch wieder mal durchzusetzen, fände ich ganz hervorragend. Also wieder so eine fairere, grünere Gesellschaft, die im Einklang mit der Natur lebt. Und das heißt nicht, wir müssen in irgendeiner Höhle sitzen, ne, und wir frieren immer, sondern wir haben alle Technologien, wir haben alle Sozialtechniken dafür und einfach diese Geschichten erzählen, wie könnte es denn sein, wenn wir es geschafft haben, mhm.
Ne? Du hattest da gestern auch so ein konkretes Beispiel genannt. Ich glaube, es kommt auch wieder aus den Niederlanden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber diese Stadt, weißt du noch? Du hast erzählt gehabt, dass es so eine Stadt gibt, die, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, aber es ging um britische Ernährung, dass eine Stadt britisch dann so viele neue Firmen angesiedelt hat. War das so, oder?
Die Geschichte habe ich von Rob Hopkins, von dem Transition Town, einer der Gründer der Transition Town Bewegung. Und da gibt's eine Stadt, ich glaube, die ist in Belgien, ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Und die hat sich die Frage gestellt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir unser Essen aus der Umgebung bekommen? Und dann haben die bestimmt irgendwelche Workshops mit verschiedenen Leuten gemacht und so gucken, was wäre denn dann? Wie sähe das aus? Und dann haben die einfach angefangen und 4 Jahre später haben die, glaube ich, über 44 Produzenten aus der Umgebung, die Leute mit Lebensmitteln versorgen. Und das dann nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch weiterverarbeitete Lebensmittel und Bier und was weiß ich, was man halt so braucht, um ein gutes Leben zu haben. Gute, tolle Bio-Lebensmittel, die bezahlbar sind, die aus der Region sind, die da die Wirtschaft stärken. Mhm. Also wie toll ist das, ne? Und das kann man erreichen, indem man einfach mal die Frage stellt, was wäre denn wenn? Ne? Und dann einfach mal diesen Horizont aufmache, wie sähe das aus? Was wäre, wenn in Berlin keine Autos wären? Was wäre denn dann? Ne? Die Welt wird wahrscheinlich nicht zusammenbrechen, sondern es wäre fantastisch.
Ja, spannender Ansatz. Und ich glaube auch solche Sachen, also wir müssen vielleicht mehr darüber sprechen, wirklich, was schon gelungen ist, was es schon gibt, was passiert ist, also positive Beispiele nennen. Und da gibt es natürlich auch in Deutschland natürlich die positiven Beispiele, also auch mit städtischen oder kommunalen Gärten, die dann auch so sind, dass sie essbar sind, dass auch andere sie mitpflegen. Also es gibt ja diese Geschichte da am Rhein, ich vergesse immer den Ort, aber der Würdisch dann auch gesagt hat, okay, wir wollen keine Geranien, keine Begonien und so haben im Stadtbild, sondern es ist auch sehr teuer, die zu bewässern, zu pflanzen, zu kaufen erstmal, sondern wir haben jetzt Gemüse und Obst und da profitieren alle von, können das auch mitgießen, können das auch miternten und solche Sachen. Aber sehr, sehr spannend. Genau. Was haben wir noch? Also wir hatten auch ja am Anfang schon kurz mal dazu gesprochen, also so Nachhaltigkeit beim Einkauf, da gibt's ja immer mehr Möglichkeiten an sich, auch was zu machen. Also haben wir da irgendwas ganz Neues, was wir noch gar nicht so genannt hatten irgendwie? Gibt's da noch irgendeinen Punkt irgendwie, was wir so entdeckt haben zuletzt?
Was haben wir entdeckt? Ich habe mich mal wieder bei Crowdfarming eingeloggt, weil da kaufe ich meistens dann Sachen, die ich in Deutschland nicht bekomme. Ne? Also natürlich kann ich im Supermarkt kaufen, aber ich will die ja vom Kleinproduzenten um die Ecke eigentlich haben. Bei Crowdfarming kaufe ich dann Sachen aus Spanien oder aus Frankreich, die ich hier halt nicht kriege. Und jetzt habe ich gesehen, ach guck mal, es gibt Meersalz. Ich habe jetzt mir so ein Pack Meersalz noch bestellt für meinen Jahresvorrat. Dann kriege ich noch Kichererbsen. Ich weiß nicht, ob die aus Frankreich oder aus Spanien kommen. Dann kriege ich Reis aus Spanien. Ich wusste gar nicht, dass Reis in Spanien überhaupt wächst. Das war für mich... habe ich wieder richtig was gelernt. Mangos aus Spanien, da wusste ich auch nicht, dass Mangos in Spanien wachsen. Und genau, da habe ich mich jetzt nochmal eingedeckt mit so ein paar Lebensmittel, die ich halt nicht aus Deutschland produziert bekomme. Und die kriege ich dann jetzt im Laufe der nächsten Monate alle zugeschickt.
Ja.
Ich freue mich schon.
Sorry, ja, ich hatte noch gerade überlegt gehabt, weil, sorry, ich habe so schnell das Mikro dann weggenommen. Du hattest ja auch schon mal, glaube ich, über einen Kaffee gesprochen, aber du hast ja auch diesen Kaffee, der eingesegelt wird, ne? Richtig?
Ja, genau, das ist einer meiner Lieblingsgeschichten. Ich trinke nicht viel Kaffee, ich brauche auch nicht jeden Tag meinen Kaffee. Und ich finde es eigentlich unmöglich von mir, dass ich trotzdem Kaffee trinke, wenn ich normalen Kaffee trinke, weil ich denke, ey, der kommt von super weit her. Wer weiß, unter welchen Umständen der irgendwie angebaut wurde, was auch immer. Und da habe ich gedacht, okay, was ist das der Kaffee, den ich mit einigermaßen gutem Gewissen trinken kann? Und da bin ich auf Taikai Kaffee gestoßen. Und das ist ein Kaffee, der quasi auf der solidarischen Landwirtschaft basiert. Da mache ich jedes Jahr schließlich ab, okay, ich nehme euch, keine Ahnung, 2 Kilo, 3 Kilo, 4 Kilo, was auch immer, an Kaffee ab. Und die kriegen das Doppelte, glaube ich, vom Fairtrade-Satz. Das sind auch Kleinbauern da, also keine großen Plantagen. Das ist Bio, das ist irgendwie eine coole Sorte, ich kenne mich da nicht so aus. Und dann wird der Kaffee mit dem Segelboot rübergesegelt, also CO2-neutral, finde ich natürlich unfassbar cool. Und der kommt dann irgendwo, ich glaube in Hamburg oder wo auch immer, an und wird dann mit der Bahn und Lastenrädern und so dann am Ende ausgeliefert. Und da denke ich mir so, das gönne ich mir. Also, ne? Also wenn ich den Kaffee trinke, der ist super gut, ne? Der ist lecker. Natürlich kostet der mal eine Mark mehr, aber wenn ich meine, ich müsste Kaffee trinken, dann muss ich, finde ich, auch bezahlen.
Klasse, ja. Du hast immer sehr tolle Ideen. Ich habe längst nicht alles genutzt und merke immer wieder, dass ich da nochmal wieder was Neues auch ausprobieren muss oder sollte. Genau. Was ich vorhin auch noch mal genau auch zu dir noch gesagt hatte, ist, was ich interessant finde, was sich noch so ergibt, so nebenbei an sich. Ich habe jetzt diese Meldung gehört, vorgestern habe ich, dass die deutsche Getränkeindustrie jetzt mehr Flaschenpfand auf Bierflaschen fordert. Finde ich sehr interessant. Also hat auch einen Hintergrund, weil ich das auch schon mal gelesen hatte, jetzt in der Vergangenheit schon öfter, dass immer zu wenig wenig Flaschen gibt, also die nicht mehr ankommen in den Brauereien oder die brauchen zu lange, um wieder zurückzukommen, und es dann wirklich eine Flaschenknappheit gibt teilweise, also gerade wenn es sehr heiß ist, sehr warm ist, wie jetzt wieder. Und also da hat die Getränkeindustrie ein Interesse daran, dass die Flaschen schneller zurückkommen. Und ich finde es auch nicht verkehrt, wenn einfach da praktisch einfach ein anderes Pfandgeld erhoben wird, sodass vielleicht auch die Menschen, die dann diese Flaschen sammeln, einfach noch mehr davon haben. Also das ist schon ein ganz positiver Nebeneffekt, der auch richtig groß ist, glaube ich. Genau, was habe ich noch? Was hatten wir noch gesagt gehabt? Also
ich kann nochmal über Demonstrationen auf die Straße gehen sprechen. Das würde mich nochmal freuen. Genau, weil wie gesagt, ich beschäftige mich ja gerade sehr damit, wie können wir es schaffen, ne? Also wenn wir jetzt zurückgucken, wenn wir jetzt sagen, wir sind 50 Jahre im Voraus, wie haben wir es geschafft? Und da finde ich es ganz interessant, wenn man in die Sozialforschung guckt, wie sind größere Umbrüche entstanden und vor allem friedliche Umbrüche entstanden. Wenn man jetzt guckt, die Bürgerrechtsbewegung, was haben die Leute da gemacht? Frauenrechtsbewegung, Sklavenbefreiung, die war jetzt nicht ganz gewaltfrei, ne? Aber wie ist das passiert? Und gibt's auch Forschung zu, wie kann man die Transformation schaffen? Und da gibt's auch Phasenmodelle zu, ich liebe ja Modelle. Und da zeigt sich, dass wir eigentlich schon ziemlich weit sind. Wir sind in Phase 3 von 5. Und jetzt sind wir an so einem Kipppunkt, wo wir jetzt aufstehen müssen und zeigen müssen, was wir wollen. Und eine der wirksamsten Möglichkeiten, um so einen Wandel zu beschleunigen oder ein bisschen Druck hinterzusetzen, ist gewaltfreier, das ist ganz wichtig, ziviler Ungehorsam. Und das finde ich total interessant. Und das machen ja die Schüler und Schülerinnen von Fridays for Future. Die machen zivilen Ungehorsam, weil sie nicht zur Schule gehen, obwohl das eigentlich ja verpflichtend für die ist. Das heißt, sie wehren sich dagegen und sagen, wir machen das nicht. Sie leisten zivilen Ungehorsam. Da ich jetzt aber nicht selber zur Schule gehe und dementsprechend da keinen zivilen Ungehorsam leisten kann, habe ich jetzt beschlossen, mich irgendwie mehr zu engagieren bei Extinction Rebellion, die 3 Forderungen haben, nämlich CO2-neutral bis 2025. Dann, dass die Verantwortlichen, also vor allem die Politik, die Wahrheit sagt, wie geht's uns wirklich und nicht so tut, als wäre das Klima vielleicht so ein kleines Nebenproblem, was man im Vorbeigehen löst. Und die wollen, ich weiß nicht, wie das auch hier Bürger-Assembly, wie heißt das dann im Deutschen? Bürgerrat, würde ich das jetzt mal nennen. Ein Bürgerrat, der Entscheidungen trifft und zwar verbindlich für die Politik. Also wo Leute aus allen Schichten, aus allen alle demografischen Faktoren irgendwie ausgelost werden und sich dann mit bestimmten Themen beschäftigen und da verbindliche Entscheidungen treffen. Und das sind die 3 zentralen Forderungen und die machen gewaltfreien, zivilen Ungehorsam, und zwar bunt und fröhlich und offen. Also mit vielen künstlerischen Aktionen, und da werden dann Brücken blockiert, Straßen blockiert, Banken blockiert, aber in einer sehr guten Stimmung. Also wenn man gerade oder wenn ihr gerade irgendwie in so einer Klimadepression seid und das Gefühl habt, es tut sich nichts und ihr seid damit alleine, dann empfehle ich das, sich vielleicht mit so einer Gruppe anzuschließen, weil da ganz viel auch geteilt wird. Wie geht's uns gerade? Wie können wir damit umgehen? Und wenn man was macht, wird diese Depression ein bisschen kleiner. Es ist schön, dass man merkt, man ist da nicht alleine.
Genau, das ist ganz wichtig. Also vielen Dank dafür. Ich bin mir auch ganz sicher, dass genau das Wichtige ist. Also auch, dass alle einzelnen Personen da wirklich viel machen und viel unternehmen können. Natürlich macht es wahrscheinlich mehr Spaß auch in der Gruppe, wenn da noch andere dabei sind. Aber also wir sehen es beide so, Friederike und ich, dass es eben total wichtig ist, dass einzelne Menschen agieren, einzelne Menschen etwas verändern wollen, das dann auch machen und natürlich unter gewissen Bedingungen, auf jeden Fall gewaltfrei. Und aber das bringt wirklich was. Also einfach mal machen. Und wir hatten die erste Folge so genannt. Das wäre auch ein ganz gutes Schlusswort. Einfach mal machen, einfach mal anfangen und machen das, ja, und wenn es nur der Aufkleber ist mit keine Werbung irgendwie am Briefkasten oder so. Das sind so kleine Geschichten, die einfach funktionieren, und oder bitte keine Werbung, einfach die die dazu wirklich führen, dass einfach Menschen sich ein bisschen verändern, dass andere vielleicht angesteckt werden und andere das auch übernehmen. Und ja, wir können euch nur dazu aufrufen. Aber ich will nicht das Schlusswort haben. Osimon, gib es nochmal an dich weiter das Mikro. Du schaust so.
Ja, also falls ihr euch irgendwelche Bewegungen anschließen wollt, ne, am 20.09. Klimastreik, globaler Klimastreik. Ab dem 7. Oktober ist Extinction Rebellion Week in vielen großen Hauptstädten, also unter anderem auch in Berlin. Und ich freue mich, wenn ich euch auf einen der beiden vielleicht sehen kann.
Super, danke. Dann verabschieden wir uns von euch und ja, sagen bis zum nächsten Mal aus Berlin. Also alles Gute. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.